Okay? Ich stelle die Fragen und ihr unterweist mich im Wort Gottes. Okay? Ihr seid 3, 5, 7, 10, 15 oder so. Ich bin nur einer, also ihr braucht nicht zu befürchten, ihr werdet mich glatt an die Wand reden. Nein, ihr werdet mich überzeugen. Aber bitte eine Bedingung, überzeugt mich aus der Heiligen Schrift. Alles andere zählt nicht, okay? Keine Ausflüchte, was das Wort Gottes sagt, das will ich euch glauben. Was es nicht sagt, könnt ihr mir erzählen, glaube ich euch nicht, okay? Also, Matthäus 24, bestbekanntes Kapitel für Adventisten aus Offenbarung 14, sage ich mal. Und es ist ein wunderschönes Kapitel. Adventistische Theologen haben gesagt, und ich stimme ihnen zu, Matthäus 24 ist quasi die kleine Apokalypse. Oder anders gesagt, es ist die Kurzfassung der Offenbarung. Also, wer die Matthäus 24 und 25 verstanden hat, der hat eigentlich die Offenbarung verstanden. Vielleicht wundert ihr euch darüber, aber ich denke, das könnte man begründen. So, also, ich lese Matthäus 24 vor und dann stelle ich euch Fragen. Und ihr antwortet, und je schneller ihr antwortet, desto schneller habt ihr mich überzeugt. Und dann kann ich nach Hause und kann zu Hause Abendbrot essen. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr zu Hause. Jetzt habe ich jetzt Käsekuchen gegessen. Also, ich habe das i-Tüpfelchen schon gehabt. Mal sehen. Also, bereit? Besser so? Auf jeden Fall. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich war so hin und weg auf das, was ihr jetzt mir Gutes tut, dass ich da gar nicht dran gedacht habe. Also, und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Und er sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Frage 1, woran denkt Jesus hier? Im Jahre 70 nach Christus ist das passiert. Also 40 Jahre später, als das hier geschehen ist. Und als er auf dem Ölberg saß, also Ölberg gegenüber vom Tempel, da kann man den Tempel dann sehen oder konnte man ihn sehen, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns. Was bedeutet denn das, als die Jünger allein waren? Ist das, was jetzt kommt, gar nicht wirklich für die Öffentlichkeit gedacht? Das scheint ja so ein Privatgespräch zu sein zwischen Jesus und seinen Jüngern. Ist ja keine Bergpredigt. Es ist keine Feldrede, es ist keine öffentliche Verkündigung am See Genezareth. Das ist ein vertrauliches Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Hat das was zu bedeuten? Okay, da stimme ich zu. Es ist wichtig für die Nachfolger Jesu. Aber ist das eine öffentliche Predigt für die Welt? Ist das eine Evangelisation? Oder ist das ein gemeindeinternes Gespräch, um die Jünger vorzubereiten auf das, was kommt? Habt ihr die Frage schon mal euch gestellt? Ich frage deshalb, weil ich weiß, dass dieses Kapitel oft in evangelistischen Vorträgen verwendet wurde und wird bis zum heutigen Tag. Und es fällt mir auf, als sie allein waren. Jetzt haben wir nicht mehr das andere Handmikrofon, ne? Das haben wir jetzt nicht mehr. Hat das noch Saft? Das Handmikrofon meine ich. Und das funktioniert? Noch? Ach so, dann nimm's doch gleich in die Hand. Lange auf den linken Knopf drücken. Hör noch nichts?
LED-Leuchtjahresleucht, okay.
Jetzt hört man was.
Also du hast gerade auch von der Bergpredigt nochmal gesprochen. Du hast gesagt, die Bergpredigt, die ist ja eigentlich so für die Allgemeinheit, richtig, Licht und so weiter. Wobei bei der Bergpredigt, da heißt es auch am Anfang, und er tat seinen Mund auf. Es heißt, und seine Jünger traten zu ihm.
Aha, okay.
Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach.
Gut, guter Hinweis, vielen Dank. Also
gilt die Bergpredigt auch nur für seine Jünger?
Naja, die Bergpredigt, so habe ich gelernt, ich bin jetzt der, der die Bibelstunde von euch bekommt. Ne? Ich habe gelernt, die Bergpredigt enthält die Ethik des Reiches Gottes. Das gilt also für alle, die Jünger Jesus sein wollen. Die sollen wissen, wenn sie Jesus nachfolgen, die Bergpredigt ist unsere Hausordnung. Die gilt also, wenn man so will, nicht für die Welt, sondern sie gilt für die, die im Reich Gottes wohnen.
Oder vielleicht gilt es auch für die, die nach einem Sinn und nach einer Orientierung für ihr eigenes Leben zumindest suchen. Die wirklich suchen.
Okay, vielen Dank.
Und da würde ich sagen, hier finden sie was.
Ich bin ein Sucher.
Ja, okay. Und dann kann ich dir was zeigen, was du hier finden kannst für dein Leben. Und so sehe ich, ich sage dir mal was. Ja. Das kann kein Zufall sein, weiß ich. Also du weißt, wir haben die Bergpredigt letztes Jahr verlesen. Die Bergpredigt hier auf dem Marktplatz. Und erst war eigentlich der Gedanke, dass wir als nächstes die Schöpfungsgeschichte verlesen. Und aufgrund dessen, dass eben jetzt dieser Krieg ausbrach, dann haben wir uns entschieden.
Ja. Haben uns entschieden?
Matthäus 24 öffentlich vorzulesen.
Okay, na dann haben wir jetzt, doch nicht das richtige jetzt, Thema
und jetzt,
heute.
Und jetzt dieser Hinweis von dir oder die Frage von dir, ist es denn für die Öffentlichkeit bestimmt?
Oh, jetzt habe ich aber was angerichtet.
Nein, nur bei mir.
Nur bei dir? Okay, ganz spannend, jetzt bist du ganz Ohr. Und da du so jung und flink bist, Buchevangelisten bleiben jung und fit.
So jung bin ich nicht mehr.
Aber flink und fit. Magst du den anderen gegebenenfalls helfen? Ja. Denn du musst das Mikrofon festhalten, wie heute früh, nicht aus der Hand geben, wegen der Hygiene. Okay, also gut. Setz dich mal irgendwo hin, wo du sehen kannst, wenn die Hände hochgehen.
Ja, ich stelle mich daher.
Genau, und wenn ihr dann das Mikrofon haben wollt, Hand hoch und der ist flink bei euch.
Ja, das macht ihr dann. Und ich halte euch ganz nah ran, wenn ihr was sagen wollt.
Wunderbar. Das ist ja jetzt ganz spannend, was du mir gerade hier erzählst. So, und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Wie viele Fragen sind das? Da brauchen wir jetzt kein Mikrofon für, das könnt ihr so in den Raum rufen. Wie viele Fragen sind das? Zwei oder drei? Also, sage uns, Doppelpunkt, in Gedanken mache ich jetzt einen Doppelpunkt. Erstens, wann wird das geschehen? Fragezeichen. Und zweitens, was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Sind das zwei Fragen oder ist das eine Doppelfrage? Das Zeichen für dein Kommen und für das Ende der Welt. Ist das Kommen Jesu und das Ende der Welt zwei verschiedene Dinge oder ein Paket? Ist ein Paket. Denn wenn Jesus kommt, ist das Ende der Welt. Und wenn das Ende der Welt ist, kommt Jesus. Es gibt kein Ende der Welt, ohne dass Jesus kommt. Und es gibt kein Kommen Jesu, ohne dass das Ende der Welt kommt. Also ist das eine Doppelfrage. Also sind es genau genommen zwei Fragen. Erstens, wann? Zweitens, was? Wann wird das passieren? Und zweitens, was wird das Zeichen sein? Auf Deutsch, woran kann man das erkennen? Ja, woran kann man das Kommen und das Ende der Welt erkennen? Okay, habe ich das richtig verstanden? Okay. Welche Antwort gibt Jesus auf die erste Frage? Könnt ihr mir sagen, ihr kennt das Kapitel, könnt ihr mir sagen, wo die Antwort auf die erste Frage steht? Wann wird das geschehen? Bitte? Wenn der Groll der Verwüstung ab Vers 15, da ist noch, ja, okay.
Eigentlich steht es ja im Vers 4, ne? Jesus antwortete.
Lasst euch nicht verführen, es ist keine Antwort auf die Frage, wann kommt er? Jesus äußert sich ganz konkret zu der Frage nach dem Wann in diesem Kapitel, aber ein bisschen weiter hinten, glaube ich. Zeichen für dein Kommen kommt danach. Pardon. Im Moment geht es nur um das Wann. Wenn das Evangelium der ganzen Welt verkündigt wird, du denkst an Vers 14. Da kommen wir gleich nochmal hin, da habe ich dann noch eine Frage an euch. Wie wäre es denn mit Vers 42?
Was?
Vers 42. Wann wird das sein? Antwort: Ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Fehlanzeige. Könnt ihr damit leben? Oder wollt ihr noch hinter den Vorhang gucken, den Gott nicht aufgezogen hat? Und wenn ihr weiterlest, Vers 45, wenn der Hausvater wüsste, aber er weiß ja nicht, Vers 44, der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Keine Antwort. Kapitel 25, Gleichnis von 10 Jungfrauen, Vers 13, ihr wisst weder Tag noch Stunde. Vers 19 in Kapitel 25, nach langer Zeit kam der Herr zurück und forderte Rechenschaft. Wenn ich Kapitel 24, 25 richtig lese, heißt die Antwort auf die Frage, wann? Ich habe euch keine Antwort zu geben. Ich lasse euch im Ungewissen. Könnt ihr Adventisten, ich bin nach Krieger Bibelstunde von euch, ne? Könnt ihr Adventisten damit leben, dass wir nicht wissen, wann der Herr kommt? Ich höre von Adventisten, die können damit nicht leben. Die sind ständig auf der Suche nach dem richtigen Datum. Sie rechnen durch die ganze Bibel, wie William Miller, und versuchen, mir Zeiten zu nennen, die sie prophetisch aus der Bibel entschlüsseln, um mir zu sagen, wie nah der Herr ist. Meine Bibel sagt mir, wir wissen das nicht. Was wollt ihr Adventisten mir jetzt beibringen? Soll ich wie ihr suchen nach Zeiten oder soll ich wie ihr sagen, muss ich gar nicht wissen? Geht euch nichts an.
In der ganzen Welt verkündet wird, dann wird das Ende kommen. Da ist aber kein Zeitpunkt festgegeben.
Richtig, da komme ich auch gleich nochmal. Danke, dass du das nochmal so klar benannt hast. Wir haben die Zeichen der Zeit und um die geht's jetzt. Ich wusste, ihr seid heiß auf die Zeichen der Zeit. Jetzt geht's nämlich gleich los. Wir lesen gleich weiter.
Eigentlich ist es egal, ich habe es da, jetzt gehe ich zu dir.
Ich sehe das Kapitel als eine Zusammenfassung für die 2000 Jahre, was passiert. Jesus hätte ja den Jüngern nicht sagen können, also Leute, ihr könnt es vergessen, in 2000 Jahren könnt ihr mal nochmal nachfragen. Er hat das beschrieben, was die ganze Zeit passiert ist und passieren wird. Also meine Vorfahren seit meiner Urgroßmutter sind Adventisten und die haben bei jedem Geschehen, ob Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, immer gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit. Und ich möchte jetzt hier und heute so leben, dass Jesus jetzt kommen kann, aber ich würde mich niemals damit beschäftigen, wann das sein könnte. Dafür ist mir die Zeit zu kostbar.
Das ist ein Statement, danke dir. Hier vorne ist eine Stimme. Du auch? Dann bleib mal gleich da hinten, bist du näher dran und dann kommst du nach vorne.
Vers 13 zitieren, wer aber beharrt bis am Ende, der wird selig werden.
Das ist ein wichtiger Hinweis, danke. Komme ich auch gleich nochmal drauf, wir lesen nämlich jetzt gleich weiter. Wunderbar, ihr seid voll dabei. Die Schwester hat noch einen Gedanken.
Also für mich ist sehr relevant, was Jesus eigentlich zu jedem Einzelnen von uns sagt, dass wir lebenslang seine Diener und Dienerinnen sein sollen, dass wir mit ihm leben sollen, dass er jeden Tag in uns wohnt. Und deswegen heißt es ja auch, darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Keiner von uns weiß, wann er aus diesem Leben scheidet. Und wenn ich aber das so betrachte, morgen ist mein Leben zu Ende, dann ist aber für mich keine Wartezeit mehr, weil ich bin ja schlafend, ich habe kein Bewusstsein.
Richtig.
Ich weiß, das Nächste, was mir passieren wird, ist, dass ich die Wiederkunft des Herrn erlebe.
Und das heißt dann doch, wenn ich heute sterbe oder morgen, dann muss ich doch heute bereit sein.
Ja, ja.
Und wenn jemand mir kommt und sagt, in 2 Jahren ist es soweit und ich sterbe morgen, hat er mich belogen. Weil wann Jesus kommt, ist für mich irrelevant. Entscheidend ist, wann ich vor ihm stehe. Und ich stehe vor ihm, sobald ich sterbe und wieder aufwache. Oder eben, wenn er wiederkommt und ich noch lebe. Aber das weiß ich ja nicht. Ich weiß nicht, wann ich sterbe. Ich weiß nicht, wann der Herr kommt. Es gibt also eigentlich nur eine Haltung, die gesund ist. Heute so leben, dass Jesus heute kommen kann.
Sagt ja auch heute. Er sagt ja auch heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verstockt eure Herzen.
Das ist der Hebräerbrief. Wunderbar. Ja, du hast den Hebräerbrief studiert.
Nee, habe ich jetzt nicht, aber das ist in meinem Herzen halt drin, dass man das wirklich täglich, ich muss täglich dem Herrn eine lebendige Beziehung zu ihm haben.
Vielen Dank. William Miller nach der Enttäuschung 1844 hat auch aufgehört zu rechnen, aber er hat ein neues Datum noch genannt. Ein neues Datum. Heute, heute, heute. Das war das Datum, was er nach der Enttäuschung entdeckte in der Bibel. Nämlich aus dem Hebräerbrief, heute aus den Psalmen. Heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann seid bereit. Okay, ihr habt mich überzeugt, ich bin geneigt, euch näher zu kommen mit dieser Art von Glauben. Bitte, Schwester.
Ich wollte noch dazu sagen, wenn es sagt, Kriege und Kriegsgeschrei, Hungersnöte, gab es ja schon immer. Aber die Ausmaße werden immer größer, auch die Seuchen weltweit mit Covid. Und dann heißt alles, dieses aber ist der Anfang der Wehen. Und wenn eine schwangere Frau anfängt, Wehen zu bekommen, dann ist die Geburt nicht mehr weit.
Richtig, hast du Erfahrung damit?
Ja.
Gut, ich nehme es dir ab. Ich habe es auch miterlebt, aber nur als wohlwollender Ehemann. Gut, vielen Dank. So, jetzt geht's los. Bevor es losgeht, nochmal ein Hinweis und eine Frage. Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein? Ist das dir schon mal aufgefallen? Ich höre Adventisten immer davon reden, von den Zeichen der Zeit, immer im Plural. Und dann werden 1000 Sachen genannt oder sagen wir mal 10. Ja, mindestens 10 Zeichen. Aber die Jünger wollen ja gar nicht 10 Zeichen haben. Die wollen doch nur eines haben. Und jetzt frage ich euch, bevor wir weiterlesen, glaubt ihr, dass Jesus diese Frage nach dem Zeichen beantwortet oder nicht? Was ist euer Eindruck? Die erste Frage beantwortet er mit, weiß ich nicht, sage ich nicht. Weiß ich selber nicht, sagt er sogar. Die zweite Frage, windet er sich da auch heraus oder meint ihr, dass Jesus die Frage beantworten wird? Wer traut sich, was zu sagen?
Da ist auf jeden Fall davon die Rede. Und dann werden sie sehen, das Zeichen des Menschensohnes.
Also du glaubst, dass er ihnen die Antwort gibt? Ich will das gar nicht das Zeichen wissen.
So,
ich will nur wissen,
okay,
ob du glaubst, dass Jesus die Frage beantworten wird.
Ja, also wenn er den einen Teil beantwortet, beantwortet den anderen Teil auch.
Okay, also wir erwarten, oder du erwartest, ich erwarte das auch, dass Jesus auf die Frage, was ist das Erkennungszeichen deiner Wiederkunft, eine klare Antwort gibt. Okay, versuchen wir es damit. Dann lesen wir jetzt mal. Jesus antwortete und sprach, seht zu, dass ihr nicht, dass euch niemand verführt. Was soll denn das an dieser Stelle? Jesus, nenne uns das Zeichen deiner Wiederkunft und als Antwort fängt er damit an, lass dich nicht verführen. Wer verführt denn da wen? Wer verführt denn die Jünger, die wissen wollen, wann Jesus wiederkommt? Wer verführt sie denn? Die Welt oder die Frommen? Die Frommen, die Verführer sind ja die falschen Propheten. Und die falschen Propheten tauchen in der Gemeinde Gottes auf. Das heißt, die Verführung kommt gar nicht vom Bösewicht und nicht aus der Welt. Das ist der Bösewicht, der in der Gemeinde, 2. Thessalonicher, Satan verstellt sich als Engel des Lichts und verführt die Gemeinde zu falschen Antworten. Jetzt wird es ja ganz spannend. Die erste Warnung, die Jesus richtet, wenn wir wissen wollen, was das Zeichen ist, die erste Warnung, Jesus, lass dich nicht verführen von falschen Zeichen. Er warnt hier vor falschen Zeichen. Bevor er das Zeichen nennt, sagt er erstmal, hüte dich vor den falschen Propheten und den falschen Zeichen. In der Bergpredigt, womit endet die Bergpredigt? Hütet euch vor den falschen Propheten. Was haben wir bei Paulus gelesen im 2. Thessalonicher Brief? Lasst euch nie verführen, denn es muss erst der Abfall kommen, mitten aus der Gemeinde Gottes. Das heißt, die Verführer kommen aus der Gemeinde. Also aufgepasst, ihr Lieben, wenn wir die Antwort suchen, lassen wir uns nicht verführen. Gut, jetzt sind wir gewarnt. Vers 5. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Da habt ihr es. Da gibt's Leute, die sagen, jetzt ist Christus da. Oder sie sagen, ich bin Christus. Brauchst du gar nicht hingehen. Brauchst du gar nicht hören. Es gab vor Jahrzehnten ganzzeitige Tagesanzeigen in den weltgroßen Zeitungen. Christus ist wiedergekommen. Das war eine asiatische Persönlichkeit, so buddhistisch angehaucht, so ein wiederinkarnierter Christus, hat sich als Christus ausgegeben. Hat jeder Adventist nur gelacht, haben gesagt, wussten wir doch, falscher Prophet. Aber andere sind hingelaufen, ja? Das war ein Beispiel von religiöser Verführung. Da sollten wir nicht drauf reinfallen. Vers 6. Ihr hört von Kriegen und Kriegsgeschrei, sehr aktuell, nicht wahr? Seht zu, und erschreckt nicht. Das muss so geschehen. Es ist noch nicht das Ende da. Frage an euch. Sind Kriege das Zeichen des Endes? Nein. Kriege sind nicht das Zeichen des Endes. Kriege hat es immer gegeben. Seit Kain und Abel. Kriege ist ganz typisch für die Weltgeschichte. Die werden immer wieder kommen. Es ist tragisch, ja. 1989 haben wir gedacht, jetzt bricht Frieden in der Welt aus. Was haben wir jetzt? Den nächsten Kalten Krieg. Nein, den nächsten heißen Krieg. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat so eine Situation nie mehr gegeben, dass wir von einem heißen Krieg bedroht sind und heute Angst haben müssen, dass uns einer die Atombomben über der Nase anzündet. Aber das ist nicht das Zeichen des Endes, ihr Lieben. Wenn einer kommt und sagt, der Krieg in der Ukraine ist das Zeichen des Endes, dann sagt er nicht das, was Jesus sagt. Jesus sagt, lass dich nicht erschrecken. Krieg ist zum Erschrecken. Aber ein Krieg ist nicht das Zeichen, jetzt ist es soweit.
Aber können wir es nicht auch so verstehen, also das Zeichen des Endes ist noch nicht unbedingt das Ende selber. Es sind Zeichen für das, dafür, dass das Ende halt vor der Tür steht. So ähnlich wie er sagt, wenn ihr das alles geschehen seht.
Jetzt ist es schade, dass wir nicht mehr Zeit haben, sonst würden wir Matthäus 16 lesen und parallel stellen, in denen die Pharisäer und die Schriftgelehrten Jesus nach einem Zeichen fragen. Gib uns ein Zeichen, damit wir wissen, dass du der Messias bist. Mhm. Und dann sagt Jesus, ihr kriegt kein Zeichen, ihr glaubt ja eh nicht. Ihr kriegt nur ein Zeichen, das Zeichen des Propheten Jona. Und das ist ein Hinweis auf Jesu Tod und Auferstehung. Mhm. Das ist aber kein Vorzeichen. Mhm. Nicht der Tod Jesu ist kein Vorzeichen, an dem ich erkennen kann, bald kommt der Messias. Sondern der Tod Jesu ist das Begleitzeichen, das Erkennungszeichen, dass Gott jetzt zur Erlösung der Welt handelt. Mhm. Und genauso haben wir in Matthäus 24 nicht die Frage der Jünger, woran können wir erkennen, dass du vor der Türe stehst? Sondern die Frage ist ganz konkret, was ist das Zeichen für dein Kommen? Gemeint ist das Zeichen, dass das Ende der Welt jetzt da ist und dass Jesus gekommen ist. Denn wie wir heute früh gesehen haben, die Jünger haben ja ein irdisches Reich Gottes erwartet. Sie warteten ja darauf, dass der Messias die Römer vertreibt. Die wollten nicht ein Zeichen haben, wann er bald kommt, das haben sie im Daniel schon gehabt, ne? Sondern sie wollten ein Erkennungszeichen haben, jetzt ist es soweit. Als Mose zu den Israeliten nach Ägypten ging und die sagten, wer hat dich denn beauftragt? was ist deine Beglaubigung, was ist deine Visitenkarte? Ja, dann hat er ihn gesagt, Gott hat mich beauftragt. Als er zum Pharao ging und der gesagt hat, kann ja jeder kommen, hat er seinen Stab zu Boden geworfen, da waren da Schlangen, das war sein Beglaubigungszeichen. Ihr Lieben, die Jünger fragen nach einem Beglaubigungszeichen, einem Erkennungszeichen, dass Jesus da ist. Weil die Jünger damals ja noch eine irdische Reich-Gottes-Vorstellung hatten. Jetzt könnte euch die Predigt von heute Morgen helfen. Ja? Die Jünger haben eine irdische Reich-Gottes-Vorstellung und fragen in diesem Kontext, woran können wir erkennen, dass du es bist und nicht ein anderer? Denn von falschen Propheten kann man sich ja nur verführen lassen, wenn die so ähnlich auftreten wie der echte Prophet. Und von einem falschen Christus kann man sich nur verführen lassen, wenn der so ähnlich auftritt wie ein echter Christus. Wir wissen, dass Christus vom Himmel kommt. Die Jünger rechnen damit, dass wie David und Salomo und Mose einer auftritt und sagt, jetzt bin ich wieder da. Ich war weg, jetzt bin ich wieder bei euch. Woran können wir erkennen, dass du es dann bist und wir dich nicht verwechseln mit einem falschen Propheten? Das ist also eine andere Fragestellung, als die Leute auf dem Marktplatz, wenn ihr auf dem Marktplatz Matthäus 24 lest. Ja, also da solltet ihr bereit sein, ihnen das zu erklären. Ich hoffe, dass viele Menschen euch fragen und ihr ihnen dann erklären könnt, was Jesus wirklich mit diesem Kapitel meint.
Das war bei der Bergpredigt auch so. Wir haben darauf verwiesen, dass wenn Fragen zur Interpretation der Bibel sind, da gibt es Broschüren. Oder auch die Möglichkeit, anschließend gemeinsam darüber sich auszutauschen.
Wunderbar.
Das machen wir natürlich auch so.
Sehr schön. Schade, dass ich nicht dabei bin. Okay. So, Vers 7. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Ist das das Zeichen des Endes? Kann überhaupt nicht sein. Erstens sind das viele Zeichen. Zweitens sind es nicht Zeichen des Endes, denn der Vers nur 8 sagt, das ist erst der Anfang. Ich weiß, Wehen dauern nicht 4 Wochen, vielleicht 2 Tage, wenn es hochkommt, ne? Oder kann länger dauern, aber das Ende ist gewiss oder die Geburt ist gewiss. Aber Jesus wertet ja ab und sagt, das ist erst der Anfang. Und wenn es erst der Anfang der Wehen ist, dann dauert es noch ein bisschen bis zur Geburt. Das heißt, all die Zeichen, die er bisher genannt hat, sind negative Antworten. Die fragen nach dem Zeichen und jetzt gibt Jesus ihnen eine Liste, was das Zeichen nicht ist. All die Dinge, die wir als Zeichen der Zeit kennen, sind alles negative Antworten auf die Frage, was ist das Zeichen deines Kommens? Das haben wir oft überlesen. Wir haben oft so getan, als wäre die Liste der Zeichen die Antwort Jesu auf die Frage nach dem Zeichen. Kann es aber nicht sein, weil es ein Zeichen ist, das erfragt wird und viele Zeichen, die gegeben werden, als nicht das Zeichen. Das ist es nicht. Erschreckt nicht. Das ist erst der Anfang. Da kommt noch was.
Also ich verstehe dich jetzt so, wenn zum Beispiel jetzt hier im Vers 32 heißt, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis.
Lass uns mal das noch aufheben. Das kommt ja erst hinterher. Ja,
aber das heißt also zu diesem Feigenbaum beziehungsweise diese Zweige, die jetzt treiben, da rechnest du die Sachen nicht.
Doch, natürlich. Sie sind ein Zeichen, dass das Ende nahe ist. Okay. Aber die Frage heißt ja, ob das Ende da ist. Mhm. Feiner Unterschied, aber okay. Entscheidender Unterschied. Die Zeichen der Zeit sagen uns, das Ende ist nah. Seit 2000 Jahren, Inge. Aber das eine Zeichen, nach dem die Jünger fragen, sagt uns, wann das Ende da ist. Und das kann nur ein Zeichen sein. Und die Verwirrung entsteht, wenn wir die Zeichen der Endzeit verwechseln mit dem Zeichen des Endes. Das ist eine ganz kolossale Verwirrung. Und die ist in unseren Köpfen so abgespeichert, dass wir es kaum auseinanderhalten können. Aber ich gebe nicht auf. Wir lesen noch ein bisschen weiter. Okay? Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Verfolgung, Christenverfolgung, auch intern und extern. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und viele verführen. Nochmal die Warnung vor falschen Propheten. Die Gemeinde Gottes scheint besonders gefährdet zu sein vor falschen Propheten, die in ihrer Mitte aufstehen und falsche Propheten sind. Es ist eigentlich schockierend. Wir müssen hellwach sein, um die falschen Propheten zu erkennen, die im Namen Gottes reden wollen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und jetzt kommt wieder so ein warnender Satz. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Das heißt, durch all diese Dinge müssen wir durch. Und es ist noch nicht das Ende. Wir sind mitten in den Wehen der Welt. Der Frühling kommt, der Sommer kommt, die Blätter sprießen. Wir sehen die Zeichen der Endzeit, zeigen uns, das Kommen des Herrn ist nahe. Wir sind mitten in der Zeit der Wehen. Aber es ist noch nicht die Geburt. Es ist noch nicht das Zeichen des Menschensohns. Es sind alles die Vorzeichen im Unterschied zu dem Erkennungszeichen. Und jetzt, liebe Schwester, jetzt hast du deinen großen Tag und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Kannst du mir sagen, wann das soweit ist? Kann ich dir nicht sagen. Kann jemand von euch mir sagen, wann es soweit ist, dass das Evangelium alle Welt erreicht hat, jeden Menschen? Kann mir jemand das sagen? Kann das jemand erkennen? Können wir das überhaupt jemals herausfinden? Unmöglich. Na, du hast ja schon die Antwort vorweggenommen. Das sind die Schüler, die am Anfang schon wissen, was der Lehrer am Ende wissen will. Du darfst gleich nochmal reden, liebe Schwester. Schön, dass du da bist.
Kannst du wiederholen? Ich habe es nicht verstanden.
Wenn er erscheint auf dem Himmel.
Genau. Da kommen wir hin. Wir sind gleich am Ziel. Noch nicht ganz. Ist Vers 14 die Antwort auf die Frage der Jünger nach dem Zeichen des Endes? Ja oder nein? Es ist ein Zeichen der Endzeit. Jetzt hat die Schwester selbst den Kopf geschüttelt. Ja, vorhin hat sie den Text zitiert und es klang so in meinen Ohren, das ist doch das Zeichen, da haben wir doch endlich was. Und jetzt hat sie eben leicht freundlich den Kopf geschüttelt und da wird dem Bruder recht gegeben, der sagt, es ist auch ein Zeichen der Endzeit. Es gibt positive Zeichen der Endzeit und negative, so wie gestern Abend. Ja, es gibt, alles wird immer besser und alles wird immer schlechter. Für alles kann man einen Beweg finden. Alle Zeichen der Endzeit in Matthäus 24 sind negativ, bis auf Vers 14. Das einzig positive Zeichen in Matthäus 24 ist die weltweite Verkündigung des Evangeliums. Nur die kann man nicht messen. Paulus schreibt schon in seinen Briefen, ich habe das Evangelium bis an die Enden der Welt gebracht. Ende der Welt war für ihn das Ende des Römischen Reiches, Rom. Wer Rom hatte, hatte die Welt. Von China und Antarktis war da nicht die Rede. Und wir Adventisten sind auch noch nicht längst am Ende der Welt. Wir sind mittendrin. Wir werden nie wissen, wann wir das beendet haben. Wenn wir warten wollen, bis wir wissen, dass wir die Welt erreicht haben, damit Jesus kommen kann, dann kann er nie kommen. Und ich sage, was für eine nutzlose Frage. Haben wir alle Menschen der Welt erreicht, wenn wir noch nicht mal 1% von Schweinfurt erreicht haben? Was machen wir uns Gedanken über den Rest der Welt, wenn noch so viele Nachbarn um uns herum gar nicht wissen, dass hier eine Gemeinde ist, die sich sehnt nach dem Kommen des Herrn und auch vor dem nächsten Atomkrieg sich nicht fürchtet, weil sie weiß, Christus wird siegen, was immer geschieht. Haben wir unsere Mission beendet? Natürlich nicht. Gestehen wir es ein. Okay. Und jetzt erlaube ich mir, die Verse 15 bis 24 bis 23 auszulassen, die sich ganz offensichtlich besonders auf die Zerstörung Jerusalems beziehen. Und wir lesen weiter in Vers 23. Und das kennt ihr alles schon. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Merkt ihr, was für eine Vorstellung die Jünger haben? Die Vorstellung eines irdisch auftretenden Messias, den man in einem Haus, auf einem Acker, auf einem Berg treffen kann. Das ist nicht eure Vorstellung. Das ist nicht meine Vorstellung. Jesus kommt in den Wolken des Himmels und nicht irgendwo auf dem Acker. Er landet nicht mit dem Hubschrauber irgendwo. Das heißt, die Jünger hatten noch eine andere Vorstellung. Die waren tatsächlich verführbar, theoretisch, von der Nachricht, ich habe ihn gesehen im Nachbardorf, komm mit, ich zeige ihn dir. Und Jesus sagt, schon zum dritten Mal, Vers 24, falsche Christus, falsche Propheten, Zeichen und Wunder, selbst die Auserwählten sollen verführt werden. Das ist die Situation. Bitte, Schwester.
Dazu eine Frage. Kann ja auch sein, dass ich einen richtigen Propheten für einen falschen Propheten halte?
Das wäre auch fatal. Also kommt es darauf an, dass wir die Propheten durchschauen und erkennen. Wenn sie nach dem Wort des Herrn reden, vertrauen wir ihnen. Wenn sie dem Wort Gottes nicht entsprechen, weisen wir sie zurück. Das ist eine echte und herausfordernde Frage. Genau. Also meistens wird vor den falschen Propheten gewarnt in der ganzen Bibel, aber wer nur vor Falschgeld warnt, wird kein Geldschein mehr in die Hand nehmen. Das kann es also nicht sein. Wer nur vor Verführung warnt und falschem Heiligen Geist, der hat dann vom Heiligen Geist keinen Raum mehr. In diese Falle dürfen wir nicht tappen. Danke. Ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis. So, Vers 25. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Ihr wisst das doch alle. Und jetzt setzt da nochmal einen drauf, Vers 26. Wenn sie also zu euch sagen, siehe erst in der Wüste, geht nicht hin. Wenn sie sagen, schau, er ist dort im Haus, glaubt es nicht. Warum nicht? Warum wisst ihr, warum wissen wir, wenn irgendeiner Jesus, den Wiedergekommenen, lokalisieren will, irgendwo auf dieser Erde, warum wisst ihr, dass er ein falscher Prophet ist? Weil Jesus nicht irgendwo in einer Ecke der Welt erscheint. Alle werden ihn sehen. Jetzt singe ich gleich ein Lied mit dir. Und alle werden ihn sehen. Genau. So, Vers 27 erklärt sich jetzt von selbst. Wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Also, das Kommen Jesu kann man überhaupt nicht übersehen. Er kommt sichtbar in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn das geschieht, gibt es keine Verwechslung. Das kann auch der Teufel nicht nachmachen. Die Wiederkunft Jesu kann er nicht nachmachen. Kann es höchstens versuchen, aber schafft er nicht. Also keiner der Auserwählten braucht sich zu fürchten, von falschen Propheten verführt zu werden, solange er festhält an der klaren Aussage Jesu, der Menschensohn kommt in den Wolken des Himmels wie ein Blitz und alle werden ihn sehen. Dann kommt dieser interessante Vers 28, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, sonst würde ich euch das nochmal befragen, wie ihr das versteht. Aas sieht man nicht, man riecht es. Man sieht aber, zumindest in Palästina, ich habe hier noch nicht so viele Geier gesehen, aber Raubvögel. Wenn man die Geier sieht, weiß man, es gibt Aas. Man sieht es nicht, aber man weiß es. Und dieser Satz, dieses Bildwort, will sagen, wenn ihr einen Blitz seht, dann wisst ihr, es ist Gewitter. Wenn ihr die Geier seht, wisst ihr, es gibt Fraß. Wenn ihr den Menschensohn seht, dann wisst ihr, das Ende der Welt ist da. Gibt's kein Vertun. Niemand kann uns dann eigentlich verführen. Willst du was sagen?
Darüber habe ich natürlich auch nachgedacht. Wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. In welchem Zusammenhang steht es hier eigentlich? Warum steht es hier? Ich habe das meine Frau gefragt, wie für sie das versteht. Dann hat sie gesagt, da ist ja davor von den falschen Propheten und von Verführung die Rede. Und die sich verführen lassen, die zeigen, dass sie eigentlich tot sind. So wie das Aas auch tot ist. Und die Geier, das ist ein Bild für die falschen Propheten. Also die Geier, die fressen das, was ich nicht mehr wehren kann.
Okay, das ist eine spirituelle Deutung dieses Bildwortes. Interessant, habe ich noch nie gehört. Ich lasse es einfach mal stehen und mache mal ein Fragezeichen dahinter.
Kannst du.
Weil ich bisher nicht den Eindruck hatte, dass hier Jesus jetzt so eine geistliche Lehre macht. Aas bedeutet das und Geier bedeutet das. Sondern ich denke, Jesus will hier deutlich machen, die Wiederkunft Jesu ist ein Ereignis, was niemand verpassen kann. Und so wie jeder Mensch in Palästina am Geier, die da oben fliegen, erkennen kann, da gibt es Aas, todsicher, auch wenn ich es nicht sehe, so denke ich, will Jesus zeigen, die Wiederkunft Jesu ist unübersehbar, unüberhörbar. Okay, aber lassen wir das mal so stehen. Vielen Dank, ich nehme die Gedanken mit. Habe ihn noch nie gehört. Wir kommen jetzt zum Höhepunkt meines Besuches und unsere Sabbats hier. Vers 29 bis 31. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne des Himmels werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden sich bewegen. Frage an euch Adventisten. Ist die Sonnenfinsternis von 1780, der dunkle Tag von 1800, was immer, und der Sternenfall von 1833, ist das das Zeichen des Endes? Hast du angenommen? Kannst du jemanden verklickern, dass ein Ereignis, was 1780 passiert ist, ein Zeichen dafür ist, dass Jesus gekommen ist? Das geht doch gar nicht. Das ist doch unmöglich. Also der Vers 29 kann nicht die Antwort sein, weil das sind ja Ereignisse, die vor der Wiederkunft passieren. Und in diesem Zusammenhang, jetzt haben wir leider wirklich nicht die Zeit dafür, wir haben das als Adventisten chronologisch alles aufgeschlüsselt, 1780 und 1833 und so weiter. Ihr Lieben, was hier beschildert wird in Vers 29, ist die Umkehrung der Schöpfung. Bei der Schöpfung hat Gott Sonne, Mond und Sterne ihren Dienst gestellt am Himmel. Und jetzt am Ende der Welt fällt das alles wieder zusammen. Es ist die Umkehrung der Schöpfungswoche. Das sind nicht tausend Ereignisse im Laufe der letzten 200 Jahre. Das kannst du heute keinem Menschen mehr verklickern. Also mir zumindest nicht. Auf irgendetwas geschehen, was vor 200 Jahren passiert und sagen, jetzt weiß ich, dass Jesus vor der Tür stand. Erstens stand er damals schon vor der Tür, sagte den Jüngern, seid jederzeit bereit. Und zweitens kennt kein Mensch mehr diese Ereignisse. Also man könnte noch sehr viel mehr dazu sagen. Aber hier sind wir jetzt am Ende der Welt, ihr Lieben. Wenn die Sonne nicht mehr scheint und der Mond nicht mehr scheint und die Sterne nicht mehr scheinen, dann ist die Welt am Ende, wirklich am Ende. Dann gibt's gar nichts mehr. So, aber das Ende ist ja das Kommen des Herrn. Und jetzt kommt Vers 30. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Na, da steht's doch. Liebe Schwester, du hast uns ja schon gesagt. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Das ist die Antwort auf Vers 3. Was ist das Zeichen für dein Kommen? Jetzt kommt's. Die Adventisten sind so ungeduldig. Wir wollen aus den ganzen Versen immer die Antwort rausziehen und merken nicht, dass das alles nicht Antworten sind, sondern Warnungen vor falschen Verführern, falsche Zeichen oder Zeichen, die immer passieren. Jetzt in Vers 30 kommt die Antwort und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Jetzt habe ich nur noch eine Frage, dann kann ich beruhigt nach Hause fahren. Was ist denn jetzt das Zeichen des Menschensohns? Kleine schwarze Wolke. Ich lese mal, was der Text sagt und dann zitiere ich dir die kleine schwarze Wolke noch. Und es werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Habt ihr gelesen? Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns. Und sie werden sehen den Menschensohn auf den Wolken. Es wird erscheinen und sie werden sehen. Es hängt direkt zusammen. Sie werden das sehen, was erscheint. Was wird erscheinen? Das Zeichen des Menschensohns. Was werden sie sehen? Den Menschensohn auf den Wolken des Himmels. Also, was ist das Zeichen des Menschensohns? Das Kommen des Menschensohns auf den Wolken des Himmels. Und das, lieber Bruder, ist kein Vorzeichen. Sondern wenn das passiert, dann ist es ja soweit.
Das ist klar.
Das heißt, das Zeichen des Menschensohns ist das Erkennungszeichen für den wahren Messias. Darum geht es in Matthäus 24. Das ist das Anliegen. Lasst euch nicht erschrecken, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht begeistern und lasst euch nicht erschrecken von irgendetwas, was in dieser Welt passiert. Irgendetwas. Nichts soll euch erschrecken oder in Jubelstürme versetzen, jetzt ist es soweit. Das haben Christen seit 2000 Jahren gemacht. Sie sind erschrocken und sie waren begeistert. Und es war alles umsonst. Denn es war nicht das Zeichen des Menschensohns. Es waren die Zeichen der Endzeit, die in jeder Generation zu sehen sind. Auch heute und hier, ganz aktuell. Aber nichts davon ist das Zeichen des Endes. Nichts davon ist das Zeichen des Menschensohns. Erst wenn er erscheint, und dann sagt ihr zu Recht, aber dann ist es zu spät. Genau. Als das Zeichen des Jonas gegeben wurde, da war Jesus tot und auferstanden. Die Pharisäer sollten sich vorher überlegen, ob sie Jesus folgen. Und wenn Jesus wiederkommt, ist es zu spät zu sagen, in die Arche will ich, weil die Tür der Arche verschlossen ist. Also, das Zeichen des Menschensohns ist nicht ein Vorzeichen, das uns irgendwie hilft zu rechnen, wie nah der Herr ist. Deswegen sind alle Rechnungen nicht von Gott. Alle Rechnungen. Keine davon ist von Gott. Sondern, was wir erhoffen, ist, dass wir Jesus sehen. Und weil wir nicht wissen, wann das ist, wie du es gesagt hast, heute sei bereit für dein Tod. Das ist genauso wie für die Wiederkunft. Weil wenn du die Augen schließt und im nächsten Augenblick gefühlt wieder aufwachst, siehst du den Herrn. Bitte, Bruder.
Ja, du hast es, also das sind, ist zweimal das, der Begriff Zeichen genannt. Einmal Zeichen des Menschensohnes und Zeichen für das Ende der Welt.
Das ist identisch. Es ist ja die Doppelfrage. Was ist das Zeichen für dein Kommen und für das Ende der Welt? Wir haben festgestellt, das ist eine Doppelfrage. Es gibt nur ein Zeichen. Und dieses eine Zeichen ist ein Zeichen, dass Jesus kommt und zugleich das Zeichen für das Ende der Welt. Weil das Kommen Jesu das Ende der Welt ist. Deswegen kann es nur ein Zeichen geben. Und alles andere sind Zeichen der Endzeit. Die vielen Zeichen der Endzeit sagen uns, wie der Feigenbaum, der Sommer kommt. Das eine Zeichen des Endes sagt uns, jetzt ist es soweit. Der Herr ist da. Und auf diesen Tag freue ich mich mit euch. Okay, wir haben noch 5 Minuten. Ihr dürft gerne noch Fragen euch äußern. Meldet euch, wenn ihr wollt. Das war jetzt ein Schnellkurs. Ich bin ein bisschen aus meiner Rolle gekommen, ja. Aber ihr verzeiht mir das. Trotzdem danke ich euch sehr für euer aktives Mitdenken. Bitte schön, Schwester.
Warte, Christel. Warte.
Die Zeichen, die wir besprochen haben, was alles geschehen wird, ist aber auch wichtig für unsere Vorbereitung. Und wir haben also, ich habe nie gesagt, dann und dann kommt, aber das sind doch Zeichen, bevor Jesus wiederkommt, Zeichen des Endes.
Jetzt muss ich dich nochmal fragen, als erfahrene Mutter, die Wehenzeit, wofür hat sie dir geholfen, über die Wehen nachzudenken? Da denkst du nicht nach. Nee, du freust dich nur aufs Kind.
Bist froh, wenn es vorbei ist. Ja.
Genau, und jetzt frage ich uns Adventisten, warum machen wir uns so viel Gedanken über die Wehen, statt uns zu freuen auf das Kind? Warum beschäftigen wir uns so viel mit der bösen Welt und mit den Endzeitzeichen, statt uns zu freuen, dass der Herr vor der Tür steht? Schick eine schwangere Frau zum Arzt. Und der Arzt sagt der schwangeren Frau, also liebe gute Frau, Sie möchten gern ein Kind haben. Ich hoffe, das wird lebendig geboren werden. Aber Sie müssen wissen, das wird passieren, saure Gurkenzeit. Es wird Ihnen übel werden. Sie werden erbrechen. Die werden immer unförmiger, sie würden gar keine Treppe mehr steigen, sie kriegen keine Luft mehr. Die Wehen können 2 Tage dauern, das kann ganz furchtbar sein. Am Ende muss ich ihnen den Bauch aufschlitzen, um das Kind zu retten und sie können dabei sterben. Würdet ihr eure Töchter zu diesem Frauenarzt schicken? Nein. Ihr würdet sagen, geht da bloß nicht hin. Würdet ihr einen Menschen zu einem Propheten schicken, der ihnen solche Dinge erzählt über die Welt? Ich sage nein. Da schicke ich niemanden hin. Ich schicke ihn dorthin, wo Menschen sagen, ich freue mich auf die Wiederkunft Jesu. Und ich möchte, dass du mit mir begeistert bist. Jesus kommt. Also ihr Lieben, wir haben doch eine frohe Botschaft. Und nicht eine Botschaft, die den Menschen und uns selber Angst macht vor all den schlimmen Dingen, die am Ende der Welt passieren werden. Inge, dein letztes Wort und dein letztes Wort.
Also ich hatte heute die Teens, keine Ahnung, 12 bis 14 oder sowas. Und wir haben auch über das Kommen Jesu geredet. Und es ist eigentlich schlimm und traurig, dass unsere Kinder sich Sorgen machen.
Und ich habe ihn auch versucht, das von Jesu Seite zu sehen, wie sehr er sich auf uns freut. Und dass sie in Jesus doch den Freund sehen sollen, der da kommt. Natürlich ging es auch darum, die Last abzugeben, die Sünde abzugeben, Frieden mit Jesus zu machen. Aber ist es nicht traurig, dass unsere Kinder sich nicht auf Jesus freuen können? Haben wir da irgendwas falsch vermittelt?
Wir lassen die Frage mal so stehen. Vielen Dank. Ich sehe, wir singen noch ein Lied zum Schluss. Wenn ich jetzt keine Hände mehr sehe, wolltest du noch was sagen? Gerne.
Aber warum steht es dann in der Bibel? Alle diese Ereignisse, ich meine, das ist doch auch wichtig für uns, im Glauben gestärkt zu werden, wenn wir das in der Bibel lesen, dass man auf dem rechten Weg ist.
Kann ich dir sagen, also meine Antwort kann ich dir sagen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Matthäus 24 zu lesen. Entweder um aufzuwiegeln oder um abzuwiegeln. Viele Leser benutzen Matthäus 24, um aufzuwiegeln. Aufwiegeln heißt, huch, es ist gefährlich. Kriege, Verfolgung, falsche Propheten, alle diese Endzeitzeichen können Angst und Bange machen. Machen sie ja auch. Wenn du das ernst nimmst, was in Matthäus 24 steht, kriegst du Angst und Bange. Du nicht? Du bist gesetzte Adventistin, wunderbar. Aber viele kriegen Angst und Bange. Und mein Eindruck ist, dass wir in unserer Verkündigung oft genug Matthäus 24 verwenden, um Leute aufzuschrecken. Das nenne ich aufwiegeln, aufschrecken. Und Jesus sagt durchweg in Matthäus 24, bleib cool, bleib ruhig, erschrick nicht, es ist noch nicht so weit, Jesus wiegelt ab. Wir als Gemeinde sollten die entspanntesten Menschen auf dieser Welt sein und sagen, wir wissen, die Welt ist bedroht vom Atomkrieg, wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Und wir wissen, dass der Herr der Welt uns retten wird und alle, die seine Erscheinung lieb haben. Das nenne ich abwiegeln. Und ich kenne viele, viele Adventisten, die ihr ganzes Adventisten-Christenleben in Ängsten gelebt haben, Angst verloren zu gehen, Angst vor der Verfolgung, Angst vor dem Sonntagsgesetz, Angst vor dem Papst, Angst vor den Spiritisten, Angst vor allen bösen Dingen und nie, liebe Schwester, und ich könnte heulen, wenn ich das höre von diesen Menschen, nie die Freude der Erlösung und des Evangeliums in ihrem Leben erfahren haben. Und das im Namen meiner Kirche. Furchtbar, ihr Lieben. Und dagegen setze ich im vollen Vertrauen auf das Wort Jesu. Wenn ihr das alles seht, Kopf hoch, die Erlösung naht. Nicht auf die Wehen schauen, auf das Kind, das geboren wird. Bitteschön. Und das nehmen wir jetzt die beiden noch als letztes Wort. Ich muss nämlich wirklich in 5 Minuten dann
gehen. Also ich denke auch, die Angst hemmt ja. Und in dem Moment können wir unsere Aufgabe ja auch nicht erfüllen, die Jesus von uns möchte. Und wir können auch kein lebendiges, freudiges Evangelium verkünden, sondern wir geben Angst weiter. Und ich glaube kaum, dass wir die Menschen über die Angstschiene zur Liebe zu Jesus führen. Also das funktioniert nicht, sondern da müssen wir anders ran. Und das Wichtigste ist, freudige Christen zu sein, die den Herrn lieb haben und es wirklich nach außen zu strahlen.
Amen, Halleluja. Ich fühle mich verstanden. Schwester, vielen Dank. Ganz hinten, die Schwester, aber nicht mehr. Gut, dann gebe ich jetzt zurück an den Haussprecher hier.
Ich habe gerade so meine Kindheit gedacht. Schule in der DDR und da sind Lehrer reingekommen zum Unterrichtsbeginn und dann war die Aussprache oder der Ausspruch des Lehrers, seid bereit.